Der Rechtsruck in der Europäischen Union, der Wettlauf im All zwischen den USA, China und der EU oder auch Elon Musks Einfluss auf die US-Außenpolitik. Nicht nur in diesen drei Fällen möchten Politikerinnen und Politiker immer gerne wissen, wie könnte das Szenario in der Zukunft aussehen? Wie werden sich die bekannten Protagonistinnen und Protagonisten verhalten und welche neuen Player kommen vielleicht auch noch dazu? Und wie soll ich als Politikerin oder Politiker dann wiederum darauf reagieren? Das ist an sich der Kern der Politikberatung, aber der Unterschied liegt eben in den Zeithorizonten. Es gibt Methoden der Vorausschau, Foresight, Forecast zum Beispiel, die nehmen typischerweise eher Jahre im Voraus in den Blick, statt Wochen und Monate. Da ist aber die Frage, wie kommen diese Vorausschauen zustande, auf welchen Annahmen basieren sie und wie können sie in die heutige politische Entscheidungsfindung einfließen? Darüber möchte ich jetzt anhand von Beispielen aus der SWP-Forschungsarbeit sprechen mit Dr. Miranda Böttcher und Dr. Lars Borjus aus den Forschungsgruppen Globale Fragen und EU-Europa. Hallo Ihnen beiden.
Hallo.
Hallo.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Herr Borjus, bevor wir gleich schauen, wie die SWP strategische Vorausschau einsetzt, was ist das eigentlich genau?
Ja, da gibt es viele Definitionen. Ich glaube, eine, die mir sehr gut gefällt, ist die, dass wir sagen, wir befassen uns mit der Zukunft und zwar in einem strukturierten Prozess. Der strukturierte Prozess ist eigentlich das, worauf es hier ankommt. Und einen der Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, haben Sie schon genannt, nämlich den Zeithorizont oder vielmehr die Zeithorizonte, die sehr unterschiedlich sein können. Wir können uns Gedanken darüber machen, wie die Zukunft in einem Jahr aussieht oder in 5 Jahren oder auch in 25 Jahren. Und je nachdem gibt es unterschiedliche Methoden, mit denen man dann versuchen kann, sich diesen Zukünften strukturiert zu nähern. Mhm. Und da ist die Unterscheidung zwischen Forecasting und Foresight tatsächlich schon relevant. Foresight im Sinne von Vorausschau, eher darauf ausgerichtet, sich mit alternativen Zukünften auseinanderzusetzen, also darüber nachzudenken, was könnte passieren in der Zukunft und sich dabei an bestimmte Spielregeln zu halten, was das Ganze dann strukturiert macht. Also nur als Beispiel, für uns ist sehr wichtig, dass wir das multiperspektivisch anlegen, also dass wir verschiedene Perspektiven mit einbeziehen, um unterschiedliche Aspekte von denkbaren Zukünften abdecken zu können.
Also Sie hatten gerade denkbar gesagt, also das sind nicht irgendwelche illusorischen Geschichten, die man sich ausdenken könnte, sondern es sind tatsächlich auf Annahmen basierende denkbare Zukünfte, die Sie entwerfen, Szenarien, die Sie da entwerfen. Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, wo Sie das schon mal gemacht haben?
Ja, ich kann da gerne ein bisschen zurückgehen. Wir machen das jetzt ja schon seit einiger Zeit. Ja, ein Beispiel nehme ich mal von 2018, das ist, glaube ich, ganz gut. Damals haben eine Kollegin, ein Kollege geschrieben über eine Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Mhm. Das schien damals vergleichsweise schwer vorstellbar, hat aber in den Folgejahren tatsächlich stattgefunden. Also eine Annäherung, es ist keine Freundschaft, definitiv nicht, aber eine Annäherung hat es schon gegeben. Das ist aber, und das will ich gleich hinterher schicken, damit keine Missverständnisse aufkommen, das ist nicht das, was wir mit Foresight anstreben. Wir beanspruchen nicht, dass wir die Zukunft vorhersagen können, dass es tatsächlich passiert. Worum es geht, ist, den Raum der denkbaren Zukünfte auszuleuchten und sich damit auseinanderzusetzen, was könnte denn alles passieren. Und dabei ist ein Faktor tatsächlich wiederum sehr wichtig, nämlich die Plausibilität. Ja, es ist, wie plausibel ist denn das, was wir uns da vorstellen? Wir versuchen hier keine Wolkenkuckucksheime aufzubauen, sondern uns damit auseinanderzusetzen, was ist denkbar, was ist vorstellbar. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Form von Foresight von Leuten zusammen gemacht wird, die über die hinreichende Expertise dafür verfügen.
Sie hatten schon am Rande Forecast und Foresight zusammen genannt. Vielleicht können Sie die beiden noch mal ein bisschen auseinanderhalten, damit wir wissen, worüber wir reden jetzt in den kommenden Minuten.
Foresight habe ich ja schon kurz erklärt. Mhm. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Forecasting. Das ist sehr viel konkreter. Da geht es letztlich um konkrete Ereignisprognosen. Also was wird tatsächlich geschehen in einem im Regelfall sehr viel kürzeren Zeitraum? Vielleicht als ein sehr anschauliches Beispiel. Wir kennen alle Wetterprognosen. Inzwischen sind Wetterprognosen relativ genau in einem Zeitraum von 3 bis 5 Tagen. Andere Forecasts beziehen sich beispielsweise auf konkrete Fragen wie: Wird Nordkorea innerhalb der nächsten 6 Monate einen Nukleartest durchführen? Das kann man ganz einfach sehen. Nach Ablauf der Frist, hat es stattgefunden oder hat es nicht stattgefunden? Und wenn man das mit sehr vielen Fragen macht, dann kann man ermitteln über Zeit hinweg, welche Personen besonders gut darin sind, solche konkreten Ereignisprognosen abzugeben. Da gibt es nämlich interessante Unterschiede, was sehr viel mit den Denkweisen zu tun hat, die unterschiedliche Personen auszeichnen. Allerdings muss man auch hier sagen, dass die Genauigkeit der Vorhersage ab einem Zeitraum von ungefähr einem Jahr deutlich nachlässt. Mhm. Deswegen auch hier ein, glaube ich, wichtiger Unterschied zwischen Forecast und Foresight. Foresight eher ausgerichtet auf etwas längerfristige Zeiträume, also so zwei, wir machen so 2 bis 5 Jahre eigentlich immer in der SWP bislang.
Ja, Frau Pötscher, Sie haben einen Zeitraum von 3 Jahren ab jetzt gerechnet in den Blick genommen, 2027, und Sie haben sich angesehen, welcher großen Gefahr die Biodiversität und die Ernährungssicherheit ausgesetzt sein könnten. Erklären Sie das bitte mal.
Also gemeinsam mit 2 Kolleginnen, die sich mit globaler Gesundheit befassen und noch einen Kollegen, die sich mit internationalen Handel befasst, haben wir überlegt, im Jahr 2027, dass in der russischen Tundra Permafrost auftaut aufgrund von Klimawandel und dass da eine neue Art von Anthrax freigesetzt wird, das hauptsächlich von Vögeln übertragen wird. Und dass diese Vögel, die bewegen sich durch die Welt, die fliegen in den globalen Süden im Winter und nehmen diese Pathogenen mit sich und stecken da vermehrt auch Nutztiere an, aber auch Wildtiere, andere Vogelarten. Das beeinträchtigt Biodiversität und aber auch Ernährungssicherheit in diesen Gebieten. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wie könnte man damit umgehen? Also vor allem da in unserem Fall dieser Ausbruch in einem ziemlich unzugänglichen Region, in einem Land, mit dem wir nicht sehr gut kooperieren können im Moment, geopolitisch.
Russland?
Russland, genau. Mhm. Also es hätte ja auch ein anderes Land sein können, aber wir haben Russland genommen beispielhaft. Und wie könnte man damit umgehen? Ne? Man könnte versuchen, dieser Ausbruch zu verhindern, ne? Also antizipatorische Regelungen irgendwie treffen. Also diese Freisetzung von Krankheitserreger zu vermeiden, haben wir gesagt, okay, man könnte empfehlen, jetzt schon vermehrt Zusammenarbeit zwischen Klima- und Gesundheitsexperten in der Arktis voranzubringen. Eiskerne könnten zum Beispiel, die werden genommen, um Klimawandel nachzuvollziehen, aber man könnte die auch zu einem doppelten Zweck nutzen und wirklich gucken, was für Erreger da zu finden sind. Mhm. Und wir haben auch gesagt, um so diese mangelnde Zusammenarbeit, das wir in unserem Szenario gesehen haben, zu verhindern, haben wir empfohlen, dass die Weltgemeinschaft so schnell wie möglich dem globalen Pandemieabkommen zustimmt. Also viele wissen es nicht, aber die Verhandlungen über dieses Pandemieabkommen waren bisher sehr umstritten, mhm, und wurden vor kurzem auf Mai 25 jetzt wieder verschoben. Also es besteht wirklich dringender Bedarf an einer umfassenden Global Health Architektur zur Bewältigung dieser Art von Bedrohungen. Also das haben wir als Hauptempfehlung aus unserem Szenario gezogen.
Frau Böttcher, Sie hatten gesagt, Sie hatten mit 3 Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, alle aus unterschiedlichen Feldern, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das der Normalfall?
Ja, also man sollte immer, wenn möglich, Foresight-Szenarien mit mehreren Menschen in so einem partizipatorischen Prozess erstellen, weil wir neigen alle dazu, linear zu denken. Wir können nicht drumherum immer das zu erwarten, was wir immer erwartet haben. Ne? Also das ist einfach so, auch wenn wir versuchen, kreativ zu denken. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man verschiedene Perspektiven vereint und in einem strukturierten Prozess zusammenbringt. Ein sehr strukturierter Szenarienentwicklungsprozess hat mehrere Schritte. Also wir haben hier an der SWP eine leicht abgewandte Variante angewendet. Aber normalerweise, wenn man ein Foresight-Szenario entwickelt, fängt man mit einem sehr breiten Horizon-Scanning an. Da versammelt man unglaublich diverse Menschen im Raum und versucht dann, diese Leute mit Fragen dazu zu bringen, zu überlegen, wie könnte es um die deutsche Außenpolitik in 2025 aussehen. Mhm. Und die sammeln dann Faktoren. Ne? Also die sagen, okay, zum Beispiel Kriegsausbruch in Ex-Region oder so, ne? Also solche Faktoren, die können politisch, geopolitisch sein, die können wirtschaftlich sein, die können kulturelle Veränderungen sein, ne? Und man sammelt die auf Karten normalerweise und klebt die an die Wand. Also unglaublich viele, über 100 im besten Fall. Mhm. Und dann macht man so einen Prozess mit den Menschen im Raum und clustert die Faktoren zusammen, um zu gucken, na, wie hängen die zusammen? Was sind so Faktoren, die vielleicht miteinander verbunden sind? Und dann wählt man bestimmte Faktorencluster heraus und definiert dann diese Art von Entwicklung gemeinsam mit der Gruppe. Und das haben wir jetzt auch hier an der SWP gemacht. Und dann haben sich verschiedene Personen zusammengetan, um diese Faktorengruppen in Narrativen zu erstellen, ne? Also eine Geschichte daraus zu erzählen, ne? Also in unserem Fall Klimawandel, Permafrost taucht auf, Krankheitserreger werden freigesetzt. Es gibt aber trotzdem starke geopolitische Spannungen auf der Welt. Es gibt keine globale Gesundheitsarchitektur. Also das waren die Faktoren, die gesammelt sind. Und dann haben wir daraus, und die kamen aus verschiedenen Perspektiven, und dann haben wir daraus so eine Geschichte gewebt. Und dann haben wir das wieder die ganze Gruppe präsentiert. Und wir haben verschiedene Evaluationskriterien gehabt, ne? Also die müssen dann uns sagen, wie plausibel ist das aus ihrer Sicht. Mhm. Und was war das dritte? Originalität, ne?
Also die Geschichte muss originell sein?
Ja, genau. Es muss nicht erwartbar sein. Ne? Es muss unerwartet so ein bisschen sein, ne? Und dadurch haben wir das in so einen Gruppenprozess gemacht. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir eine Geschichte erfunden haben, sondern es war so eine partizipatorische Prozess.
Ja, Originalität. Es klingt in der Tat auch anders als das, was man vielleicht sonst von der SWP oder anderen Forschungseinrichtungen kennt. Mhm. Deutlich mehr nach Teamarbeit vielleicht. Liege ich da falsch? Oder ist das auch für Sie vielleicht mal eine Möglichkeit, anders zu arbeiten?
Ja, also ich glaube, an der SWP sollen wir und versuchen wir häufig in Teams zu arbeiten. Ob das immer klappt, ist auch eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist wirklich was, wo die Leute wirklich gern darauf eingestiegen sind, ne? Also dieses über die eigenen Wissensgrenzen ein bisschen hinweg mit anderen Experten aus anderen Gruppen oder andere Spezialitäten irgendwie.
Sehe ich genauso. Ja. Es gibt es gar nicht so häufig. Wir bringen unsere eigene Expertise mit. Jeweils, die versuchen wir auch zu bewahren und auszubauen natürlich, abzudaten regelmäßig. Das Schöne da an dem Foresight-Prozess ist, dass wir das dann gemeinsam tun können. Also, dass wir tatsächlich verschiedene Expertisen zusammenbringen können. Ist natürlich nicht so, dass das sonst nicht geschehen würde, aber hier hat es nochmal einen besonderen Akzent, nämlich durch diese explizite Fokussierung auf die Zukunft. Mhm. Das macht es auch nochmal herausfordernder. Ne? Also, es ist kein einfacher Prozess, muss man auch sagen. Man muss sich da schon ganz schön Mühe geben, um das plausibel, konsistent und originell wie auch noch relevant hinzubekommen. Aber es ist etwas sehr Spannendes. Es ist wirklich, ist auch, glaube ich, würde ich sagen, immer noch ein Experiment, mit dem wir hier arbeiten. Und wir sind sehr froh darüber, dass das doch immer wieder Anklang findet. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen zum ganz großen Teil auch bereit sind, sich da einzubringen und mitzumachen bei der ganzen Geschichte.
Und wie sehr findet das Anklang bei denen, die Sie damit beraten wollen, den Politikerinnen und Politikern? Also Sie müssen das ja auf eine gewisse Art und Weise formulieren. Das hatten Sie schon angedeutet, das Wort Storytelling waberte so durch den Raum. Geschichte, was man sonst narrativ ist, haben wir sonst hier selten zu hören. Aber wie schaffen Sie es, wir erinnern uns an die Pandemie, wie schwierig es da war für manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Gehör zu finden, wie schaffen Sie es, die Aufmerksamkeit für Ihre Publikation dauerhaft zu gewinnen?
Ja, da bin ich jetzt zwiegespalten. In gewisser Weise profitieren wir davon, dass es in den letzten 10, 15 Jahren eine ganze Reihe an unerwarteten Entwicklungen gegeben hat, die sich zu großen Krisen ausgeweitet haben. Kurzer Rückblick vielleicht, angefangen mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, über die Volksaufstände im Nahen und Mittleren Osten, über die Annektierung der Krim, über die Eurozonenkrise, über den Brexit, über die Wahl von Donald Trump, über die Pandemie bis zum russischen Angriffskrieg. Also es wimmelt geradezu von unerwarteten Ereignissen, nicht unwahrscheinlich, aber unerwarteten Ereignissen, die Politik dazu gebracht haben, sich viel stärker mit dem auseinanderzusetzen, was noch kommen könnte. Also es gibt eine größere Rezeptionsbereitschaft auf Seiten der Politik, das ist keine Frage. Gleichzeitig ist es so, weil wir uns eben mit etwas befassen, was in der Zukunft liegt, wir somit ganz zwingend nicht sagen können, es wird so kommen. Gibt es immer dann Rückfragen im Sinne von, ja, wie plausibel ist denn das tatsächlich? Und vor allem auch, und das ist eine absolut begründete, legitime Nachfrage, notwendige Nachfrage, denn wenn es darum geht, sich darauf einzurichten, was die nächste Krise sein könnte, bedeutet das ja immer auch, dass dann Ressourcen beispielsweise bereitgestellt werden müssen, um sich darauf vorzubereiten. Wir haben jetzt auch immer wieder Fälle gehabt, in denen Vorbereitungen getroffen wurden auf Krisen, die dann gar nicht so eingetreten sind, wie das vermutet worden war. Da gibt es auch ein schönes Beispiel aus dem Pandemiekontext. Ja, 2009, 2010 gab es ein Virus, das war damals das H1N1-Virus, wenn mich nicht alles täuscht. Glücklicherweise gab es da schon eine Impfung, die war bereits vorhanden. Da wurden also große Impfvorräte angeschafft. Dann entwickelte sich diese Pandemie aber bei weitem nicht so heftig, wie viele das angenommen hatten. Und im Nachgang dazu wurde der Politik dann vorgeworfen, überreagiert zu haben, sich zu stark in gewisser Weise vorbereitet zu haben auf diese Krise, die in gewisser Weise absehbar war, aber nicht so verlief, wie das von vielen angenommen worden war. Und sowas ist ein, wie soll man sagen, ein schlechtes Beispiel für Politik, denn sie wird dafür bestraft, dass sie Vorkehrungen trifft.
Das, was Christian Drosten als Präventionsparadox beschrieben hat während der Corona-Pandemie. Also man tut etwas, um etwas zu verhindern, deswegen tritt es nicht ein und hinterher sind alle vermeintlich schlauer gewesen, weil es eben da nicht eingetreten ist.
Ja? Zukunftsanalyse ist undankbare Arbeit.
Aber ich würde sagen, es gibt wirklich sehr viel Nachfrage aus der Politik, aus verschiedenen Ministerien und um gesteigerte Kompetenz, um über die Zukunft nachzudenken. Also es gibt auch viele Ministerien, die richten selber jetzt Foresight-Hubs ein. Ne? Also es geht um Kompetenzausbau, um strukturiert über die Zukunft nachzudenken. Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Es geht darum, wirklich sich strukturiert mit möglichen Zukünften auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie kann man handeln oder Handlungsempfehlungen abgeben, die robust sind gegenüber ein breites Spektrum von möglichen Zukunften. Ne? Also darum geht's. Und dieser Art von Aufgabe, auch bei uns hier im Haus, es geht nicht nur um das Output oder also die Geschichten, die dabei rauskommen. Es geht darum, die Kapazitäten innerhalb von der SVP zu steigern, über die Zukunft strukturiert nachzudenken.
Ja, jetzt haben Sie gerade zum wiederholten Mal schon Geschichte gesagt. Das ist ja ein Thema, was mir jedenfalls sofort aufgefallen ist, als ich die neueste Publikation dazu gelesen hatte. Es ist ein ganz anderer Schreibstil, Herr Brojus. Bewusst oder unbewusst?
Das ist schon eine bewusste Entscheidung. Das, was wir in den Foresight-Studien oder auch in einzelnen Beiträgen dazu machen, dass das tatsächlich narrativer angelegt ist, erzählerischer angelegt ist. Also es macht auch tatsächlich ein bisschen Spaß, das so zu machen, sich was auszudenken und eine kleine Geschichte zu erzählen. Das ist aber ungewöhnlich tatsächlich für viele Kolleginnen und Kollegen. Auch für mich muss ich auch ganz klar dazu sagen, das so zu machen. Es gibt aber natürlich darüber hinaus auch noch andere Gründe, die wichtig sind. Beispielsweise der, dass es darum geht, die Adressaten, also die Leute, die wir erreichen wollen mit dem, was wir machen mit unserer Arbeit, es ihnen möglichst leicht zu machen, sich in diese Geschichte hinein zu versetzen. Deswegen machen wir jetzt ja auch so einen Podcast. Das ist auch etwas in gewisser Weise, wo es darum geht, dass wir die Schwelle senken, um unser Publikum dazu zu motivieren, sich mit dem, was uns interessiert, auseinanderzusetzen.
Aber Sie haben keine Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Ihrem Team jetzt auch noch?
Leider noch nicht.
Nein, aber wie offen ist der Prozess tatsächlich? Also da ist ja durchaus manchmal, wenn man sich manche Filme ansieht und dann ein paar Jahre später trifft es tatsächlich so ein, da ist man ja doch erstaunt vielleicht, wie weit einen da Fiktion oft bringen kann.
Ja, es wäre jetzt mal wirklich eine interessante Untersuchung zu schauen, die Science-Fiction-Filme durchzugehen, wie viel davon tatsächlich eingetreten ist oder noch eintreten könnte und wie viel bislang nicht realisiert worden ist. Ja klar, wir extrapolieren ja fast automatisch alle in die Zukunft. Also das machen Drehbuchautorinnen, Autorinnen. Das machen wir auch in der Wissenschaft jetzt unter, mit dem Versuch, das sehr, sehr strukturiert zu betreiben. Das findet natürlich auch in der Politik statt. In gewisser Weise lässt sich auch sagen, dass Politik ganz automatisch auch auf die Zukunft gerichtet ist, wenn es beispielsweise darum geht, zu planen. Ja, man plant halt für eine angenommene Entwicklung der Bevölkerung, man plant für Veränderungen von Digitalisierungsprozessen beispielsweise. Planung ist ein wesentliches Element von Politik. Wir versuchen da tatsächlich so den Raum der denkbaren Zukünfte noch zu erweitern. Das macht es nicht einfacher für Politik, dann zu Entscheidungen zu kommen, weil die Optionen, auf die sie sich einstellen muss, in der Tendenz mehr werden. Aber es ist eine Übung, die dazu dient, sich dann mehr Flexibilität, sagen präventiv anzueignen, um dann auf Unerwartetes besser reagieren zu können.
Hm. Frau Böttcher, beim Blick in die Zukunft kommt man aktuell nicht mehr um das Thema KI, künstliche Intelligenz rum. Spielt das auch irgendeine Rolle in Ihrer Foresight-Arbeit?
Ja, wir haben hier an der SWP mal kurz eine Arbeitsgruppe zu KI gehabt und ich war dabei und ich habe ChatGPT verwendet, um einen Szenarienentwicklungsprozess nachzustellen, wobei ich die KI dieselben Annahmen und Fragen vorgelegt habe, die wir auch Teilnehmern in einem echten vorherigen Workshop vorgelegt hatten. Also ich hatte dann alle Schritte, die wir in einem Szenarienprozess mit echten Menschen machen, habe ich dann mit der KI gemacht. Es interessierte mich vor allem, wie kreativ die KI im Vergleich zu den echten Teilnehmern sein konnte. Und die Ergebnisse waren ja so, ne? Also es waren so ein bisschen schwierig. Es hat sich gezeigt, dass ChatGPT nur aus dem bisherigen Wissen extrapolieren kann und wirklich, also es ist auch ein bisschen hinterher, es zieht Infos aus dem Netz, die sind ziemlich alt, ne? Mhm. Also die sind nicht immer so aktuell. Und vor allem, KI hat ein technoökonomischen Bias. Also es neigt dazu, zu denken, es gibt schnelle technologische Entwicklungen und das Menschliche oder das Politische wird dann ein bisschen vernachlässigt dabei. Und es ist wirklich schwierig. Man fragt dann das KI, was sind die zugrunde liegenden Annahmen bei Entscheidungen oder Faktoren? Und es ist nicht transparent, wie zu diesen Ergebnissen gekommen ist. Und die Szenarien waren nicht so divers. Und nicht so überraschend. Also man kann künstliche Intelligenz nicht dazu bringen, wirklich kreativ zu denken. Also es ist wirklich immer extrapoliert aus der Vergangenheit. Aber man könnte künstliche und menschliche Intelligenz ein bisschen verbinden, also als Tool benutzen, womöglich. Zum Beispiel bei dem Horizon Scanning, also diese Faktoren sammeln, nachdem eine Menschengruppe das gemacht hat, könnte man die künstliche Intelligenz fragen, wo sind Lücken? Was ist nicht berücksichtigt? Was für Faktoren tauchen hier nicht auf? Ne? Also das systemische Blick so ein bisschen als Ergänzung oder als Rückspiegelung von Lücken, das wäre möglich, glaube ich.
Gibt es denn Politikfelder, die man damit gar nicht in den Blick nehmen kann?
Also ich würde sagen, die Themen sind nur begrenzt durch die Diversität im Raum. Ne? Also natürlich, wir haben nicht vorgegeben, was für Themen behandelt werden müssen, sollen, können. Wir haben nur die Frage gestellt, was für Faktoren könnte die deutsche Außenpolitik in 2030 beeinflussen oder so. Ne? Also eine ganz offene Frage. Und dann kamen die Themen aus der Gruppe heraus. Also natürlich sind da wahrscheinlich nicht alle möglichen Entwicklungen angesprochen worden, weil die Gruppe jetzt nicht extrem divers ist. Wir sind alle oder die meisten sind Politikwissenschaftler, Ökonomen, vielleicht Soziologen, ne? Also da sind die Themen werden bestimmt durch die Menschen im Raum einfach, ne? Aber man kann alle Themen damit behandeln.
Ja. Dann vielleicht zum Schluss noch einmal, wenn wir einen Strich drunter machen unter unser Gespräch und unter Ihre jetzt auch schon jahrelange Erfahrungen damit, was würden Sie sagen, ist letztlich das Ziel von strategischer Vorausschau?
Okay, ich kann ja anfangen. Eigentlich, Miranda, hast du es alles schon gesagt. Ich kann es nur wiederholen. Es geht tatsächlich darum, den Zukunftsraum zu öffnen, also sich mit unterschiedlich denkbaren Entwicklungen in der Zukunft auseinandersetzen, um sich darauf vorzubereiten, was passieren könnte, aber auch um einzuüben, wie man damit umgeht, wenn etwas Unerwartetes passiert. Das ist, glaube ich, wirklich die Essenz von dem, was wir hier versuchen. Und das auf eine Art und Weise, die in gewisser Weise, könnte man vielleicht sogar sagen, spielerisch ist, ja, so narrativer Natur ist. Erstens, weil es eben Spaß macht, das mal so zu auszuprobieren, aber auch, weil es zweitens so anwenderfreundlicher ist.
Ja, es geht wirklich darum, über mögliche Entwicklungen nachzudenken und durchzuspielen, die man nicht so ansprechen könnte, wenn man über jetzt die jetzige Entwicklungen spricht, ne? Weil das ist dann politisch schwierig, vielleicht darüber nachzudenken. Man kann das spielerisch in einem zukünftigen hypothetischen Raum machen, die möglichen Handlungsempfehlungen durchdenken auf eine Art und Weise, die man nicht machen kann, wenn man jetzt über wie gehen wir mit Russland um heute irgendwie denken, ne? Also es ist wirklich dieses ein bisschen frei machen und wie man das auch in Science Fiction macht, ne? Wirklich durchspielen in einem geschützten hypothetischen Raum.
Die Zukunft in Szenarien denken, damit man sich besser auf sie vorbereiten kann, ist, so habe ich es mitgenommen, der Leitgedanke hinter Methoden wie Foresight. Und in welchen Politikfeldern sie zum Einsatz kommen und wie die SWP sie schon anwendet, das haben uns erklärt Dr. Miranda Böttcher und Dr. Lars Buschus. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich weiter in dieses Zukunftsthema einlesen wollen, schauen Sie gerne in die Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Da haben wir einige Leseempfehlungen für Sie notiert. Oder Sie können auch gerne unseren SWP-Newsletter abonnieren, genauso wie unsere Social-Media-Kanäle bei LinkedIn und X. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und wenn Sie ihn vor allem weiterempfehlen an andere Interessierte, dann freuen wir uns darüber auch sehr. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.